Politik ist nur der Spielraum, den die Wirtschaft ihr lässt. Dieter Hildebrandt.
Lora München auf der 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+ und 24 Stunden im Internetstream.
Die Diktatur des Monetariats. Eine Sendereihe über Neoliberalismus. Von und mit Buchautor Ulrich Seibert.
Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.
Einen schönen guten Abend wünsche ich. Hier ist Ulrich Seibert, freischaffender Autor unter anderem des Buchs Die Diktatur des Monetariats, dem auch diese gleichnamige Sendereihe thematisch folgt. Allerdings erst wieder ab der kommenden Sendung, die erstmals am 17. November ausgestrahlt wird. Vielleicht höre ich mich so an, als ob ich gute Laune hätte, aber das exakte Gegenteil ist der Fall. Warum? Nun, mit dieser Sendung schließen wir eine Reihe von Sondersendungen ab, die der Bundestagswahl geschuldet waren. Und mit wir meine ich einen Studiogast, der zum ersten Mal dabei war, als wir an dieser Stelle Neoliberalismus quasi durch die Lupe der Wirtschaftswissenschaften betrachtet haben. Mein Interviewpartner damals war Professor Dr. Dr. Helge Peukert von der Universität Siegen. Er scheint Gefallen an der Arbeit mit dem Medium Radio gefunden zu haben, denn er hat sich unkompliziert und spontan dazu bereit erklärt, die drei Sondersendungen im Juli, August und September zu co-moderieren. Wir haben zu diesen Sendungen die Vertreter aller im Bundestag vertretenen Parteien, mit Ausnahme der AfD, die zum Thema kein Konzept und für das Thema kein Verständnis hat, zu ihrer Haltung zum Klimaschutz befragt. Anschließend hat eine Sprecherin auf wirklich beeindruckende Weise mit sehr viel Fachverstand auf den Gebieten Klimatologie, Politologie und Ökonomie klar gemacht, was Fridays for Future von den Ideen der Parteien hält. Das Fazit daraus war, nicht viel bis gar nichts. Insbesondere die klassischen, in Anführungsstrichen, Wirtschaftsparteien sind mit Bausch und Bogen durchgefallen. Doch ein Gütesiegel hat sich leider keine der interviewten Parteien verdient. Um kurz auf Professor Peukert zurückzukommen, vielleicht fragen Sie sich, warum ein Volkswirtschaftsprofessor Fragen zum Thema Klimaschutz stellen sollte. Fehlt ihm da nicht vielleicht die dafür nötige Fachkompetenz? Das mag generell durchaus so sein, doch ist in diesem Fall Klimaschutz eines der Gebiete, in die sich Herr Peukert bereits seit vielen Jahren eingearbeitet hat. Vor wenigen Monaten erschien im Metropolis Verlag ein Buch von ihm, mit dem Titel Klimaneutralität jetzt. Und ich kann Ihnen sagen, das Buch ist ein Hammer. Es entspricht mit seinen über 500 kleinbedruckten Seiten zwar nicht gerade einem der gängigen Schlankheitsideale, außerdem ist es nicht gerade leicht zu lesen, denn obwohl Peukert die für seinen Berufsstand typische akademische Sprache darin tunlichst vermieden hat, ist die Informationsdichte dermaßen hoch, dass es sich nicht empfiehlt, das Buch als Feierabendlektüre auf das Nachtkästchen zu legen. Klimaneutralität jetzt will mit wachem Verstand gelesen werden, damit man die Argumentationsketten, Voraussetzungen und Details vollständig nachvollziehen kann. Wer dafür nicht die Zeit und Muße hat, für den ist jedes Kapitel noch einmal in Kurzform zusammengefasst. Außerdem ist, quasi als Lesezeichen, eine Karte beigelegt, auf der in 20 Thesen die wesentlichen Erkenntnisse aus seiner Arbeit zusammengefasst sind. Und die haben es in sich. Ich will einmal ein paar davon herausgreifen und Ihnen vorlesen. Erstens, die Weltgesellschaft befindet sich im Ökozid. Zweitens, laut IPCC-Berichten ist selbst ohne Einbezug von Kipppunkten das weltweite CO2-Restbudget für die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 bis 2 Grad schon heute aufgebraucht. IPCC, das ist ein internationales Gremium, das hierzulande als Weltklimarat bekannt ist. Drittens, nur ein sofortiges und drastisches Schrumpfungsprogramm, netto null heute, bannt die Gefährdung der menschlichen Zivilisation und der Biosphäre. und ähnlich drastisch geht es weiter. Das Buch selbst kommt in seiner Intensität zu nicht weniger drastischen Erkenntnissen. Es analysiert sämtliche Bemühungen, die national und international zum Klimaschutz unternommen werden, von Kyoto über Paris bis zum Emissionshandel. Und Instrumenten wie LULUCF oder EU-ETS bis ins Detail und überprüft sie auf ihre Wirksamkeit. Er listet die Beteiligten samt ihrer Interessenslage auf und zeigt auf, mit welchen Regelungen und Mechanismen man dem Problem zu Leibe zu rücken gedenkt. Diese ganzen Abkommen sind allerdings sehr komplex formuliert, sodass ein Laie eigentlich nicht die geringste Chance hat zu begreifen, was da eigentlich vereinbart wurde. Der Eindruck entsteht mehr als nur einmal, dass die Komplexität ein gezielt errichteter Schleier ist, der verhindern soll, dass Außenstehende einen Einblick in das nehmen können, was die Beteiligten unter sich ausschachern. Teils ist die Thematik aber auch von Natur aus höchst komplex, insbesondere dann, wenn sehr viele, teils gegenläufige Interessen Berücksichtigung finden sollen. Herrn Professor Peukert kann das Verdienst zugesprochen werden, sich durch all diese vielen, vielen Schleier hindurchgearbeitet zu haben und seine Erkenntnisse auf eine Weise veröffentlicht zu haben, die es auch dem interessierten Laien ermöglicht, zu verstehen, was konkret gespielt wird, was versucht wird, um der Krise Herr zu werden oder dies wenigstens vorzutäuschen. Um es vorwegzunehmen, sehr viel ist es nicht, was die Menschheit vorzuweisen hat. Sehr viele Maßnahmen dienen nicht einmal der echten Bekämpfung des Ausstoßes klimaschädlicher Treibhausgase, sondern wurden vielleicht zwar nicht dazu designt, laden aber dennoch dazu ein, echten Klimaschutz sogar zu verhindern und ein Greenwashing zu ermöglichen, also sich das Label "Ich bin klimaneutral" auf die Brust zu heften, ohne dass dies in irgendeiner Weise gerechtfertigt wäre. Ich möchte, ohne das Buch in seiner Bedeutung herabwürdigen zu wollen, hinzufügen, dass Klimaschutz nur ein Teil der globalen Krise ist. Die Menschheit hat noch eine ganze Latte anderer ähnlich tödlicher Probleme auf dem Tisch liegen. Man denke an die Ausbeutung von Ressourcen, die in einem Tempo erfolgt, dass für nachfolgende Generationen kaum etwas übrig bleibt. Stichwort Earth Overshoot Day, auf gut Deutsch Erdüberlastungstag. Man denke an das augenblicklich stattfindende Artensterben in einer Dimension, die es erdgeschichtlich nie zuvor gegeben hat. Man denke an die Vermüllung von Land und Ozeanen, die unseren Lebensraum nachhaltig schädigt. All diese Probleme wurden und werden unvermindert verursacht durch den Menschen, genauer gesagt durch deren Konsum. Seit den 50er Jahren wurde von US-Präsident Eisenhower proklamiert, die Doktrin des Konsums als oberster Zielinstanz in die Welt gesetzt. Die volkswirtschaftlichen Wachstumskennzahlen wie das heute übliche Bruttoinlandsprodukt sollten den Zielerreichungsgrad dokumentieren und jede Regierung sollte sich daran, an diesen Wachstumskennzahlen, orientieren und ihre Politik daran ausrichten, Wachstum zu generieren. Denn Wachstum ist unverzichtbar nötig, damit unser Wirtschaftssystem, der Kapitalismus, insbesondere in seiner extremen Ausprägung des Neoliberalismus, bestehen bleiben kann. Doch leider ist Wachstum nicht möglich, ohne dazu Ressourcen zu verbrauchen, sei es Energie oder seien es Rohstoffe. Und dieser Ressourcenverbrauch trägt die Verantwortung dafür, dass wir unseren Planeten derart zu Schanden reiten, dass in absehbarer Zeit, Experten sprechen von der Mitte dieses Jahrhunderts, die Zivilisation, wie wir sie kennen, nicht mehr überlebensfähig sein kann und wird. Insofern sind für mich ebenso wie für die Fridays for Future Aktivistinnen die Versuche der Politik, das Problem zu lösen, ohne den Mut aufzubringen, sie an ihrer Wurzel anzupacken, zum Scheitern verurteilt. Darüber möchte ich mit Herrn Professor Peukert ausführlicher sprechen, gleich nach unserem ersten Song. Und welcher Song könnte dafür besser sein als dieser? Bleiben Sie dran.
Wer neben Heimat und Dudelfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München unterstützt, tut heute etwas dafür und jammert nicht, wenn es zu spät ist. Mit einer Mitgliedschaft im LoRa-Förderverein oder einer Spende. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Wir schicken Ihnen gerne Infomaterial zu.
Hier ist wieder Ulrich Seibert mit der Diktatur des Monetariats und mir jetzt zugeschaltet ist zum vierten Mal in Reihe Professor Dr. Dr. Helge Peukert von der Universität Siegen. Lieber Helge, wie immer herzlich willkommen.
Ja, begrüße.
Nachdem du jetzt in drei Sendungen die Fragen gestellt hast, möchte ich jetzt den Spieß wieder gern umdrehen. Und jetzt bist du wieder der Befragte. Und gleich die erste Frage an dich lautet: Die Bundestagswahl ist jetzt gelaufen, aber du warst in der Zwischenzeit in Griechenland auf Familienbesuch, oder?
Ja, genau. Ich war auf Samos. Das ist eine schöne Insel. Leider kann man so gut wie nur hinfliegen. Das ist schon mal schlecht. Und die Kompensation ist auch super günstig, ja. Sehr, sehr schöne Insel, kann ich nur empfehlen. Allerdings zeigt sich dort auch gleich Bezug nehmen zu unserem Thema die Umweltkatastrophe. Es gibt dort wilde Mülldeponien, es gibt Autofriedhöfe im Wald, es wird dort Plastik weggeschmissen en masse. Das führt zu Waldbränden, die zu einem Viertelverlust des Baumbestandes dort geführt hat. Die Fäkalien werden ins Meer eingeleitet und die EU-Regelungen, die ja andere Länder doch ein klein wenig einzuhalten versuchen, auch auf dem Festland Griechenlands, die gelten dort als unbekannt. Also insofern, ja, passt zum Thema.
Ja. Also würdest du sagen, heile Welt Deutschland?
Nein, nicht heile Welt Deutschland. Die Deutschen verschicken ihr Plastik nach Vietnam und die Griechen, die fackeln es ab oder auf den Inseln zumindest oder buddeln zu. Ja, kann man drüber streiten, was schlimmer ist. Ich würde sagen Gleichstand.
Ja, ja. Also ich habe auch von einem Touristen mal gehört, der also Verwandte, die dann in Thailand, glaube ich, Lidl-Tüten aus dem Meer gefischt hat.
Ja, ja, genau, hat, genau.
Ja, ja. Ja. Und was ist jetzt dein persönlicher Eindruck nach der Bundestagswahl? Was wird sich jetzt aus der ganzen Geschichte ergeben, ganz besonders in Bezug auf die Klimaschutzaspekte, die wir in den letzten drei Sendungen von den Parteien CSU, FDP, Grüne, SPD, Linke abgefragt haben?
Naja, im Grunde wird genau das kommen, was auch die Interviews gezeigt haben, die mich ja doch außer mit der netten jungen Dame von Fridays for Future alle ein bisschen enttäuscht haben, weil, wenn man es in einem Stichwort sagen will, es ist der Ökomodernismus, der hier angepeilt wird. Von den Grenzen des Wachstums ist keine Rede. Alle setzen auf Technologien. Und ich hatte bei den Fragen ja auch darauf hingewiesen, dass alleine eine Batterie, die am besten aus China importiert wird, für ein E-Mobil schon 15 bis 20 Tonnen freisetzt. Und das ist schlicht und einfach nach jüngstem IPCC-Bericht nicht klimaverträglich.
Kurzer Einwand, IPCC ist der Weltklimarat, als Weltklimarat.
Ja, ganz genau, richtig, ja, ja, der Weltklimarat. Und diese Daten, die sind ja relativ verlässlich, nicht zuletzt dank des deutschen Physikers, der Jahrzehnte nicht gehört wurde und der jetzt den Physiknobelpreis mitbekommen hat, was einen sehr freuen kann. Und die FDP wird jetzt als der große Bremser höchstwahrscheinlich auftreten. Das hatten wir ja auch bei unserem Interview schon gemerkt. Und insofern geht es weiter wie gehabt. Und das ist weder Paris-kompatibel, was rauskommen wird, noch ist es natürlich mit dem 1,5-Grad-Ziel vereinbar, was laufen wird.
Die Grünen sind also als die Hoffnungsträger in Sachen Klimaschutz jetzt auch nicht das Zünglein an der Waage, das es bräuchte, um da eine echte Wende herbeizuführen.
Nein, die Grünen haben ja auch in ihrem Wahlkampf drauf gesetzt, dass man keinen verschrecken will, dass man nicht sagt, Verzicht ist nötig, sondern man hat im Grunde gesagt, obwohl man im Prinzip sagen einem das ja Grüne auch, wenn man mit ihnen privat redet. Wir dürfen die Leute nicht verschrecken. Wenn wir mal eine gehörige Stimmenanzahl haben, dann können wir die Schraube immer noch ein bisschen anziehen. Und wenn wir das gut machen, werden die Leute schon mitziehen. Das ist eben schiefgegangen. Und was mich frustriert ist, man hofft ja doch immer ein klein wenig auf die Jugend, die es ja auch am meisten noch betreffen wird, dass ein großer Teil der Jugend die FDP gewählt hat und eben auf deren Innovationsrhetorik mehr oder minder reingefallen ist. Ich kann es Ihnen nicht übel nehmen. Man hat ja in jungen Jahren auch vieles für bare Münze genommen sozusagen. Ja. Und so ist es nun. Na, ich bin mal gespannt, was da für ein Durcheinander jetzt rauskommt.
Oh ja, also ich würde jetzt mal gern in die ganz große Perspektive reingehen, quasi ganz nach oben in den, ins Weltall fliegen und dann von oben mal auf die ganze Thematik runterschauen, im Überblick. Und da stelle ich jetzt mal folgende These in den Raum. Kapitalismus braucht Wachstum. Ohne Wachstum bricht Kapitalismus zusammen. Wachstum braucht Konsum. Konsum braucht zwingend Ressourcenverbrauch. Und Ressourcenverbrauch im bisherigen Ausmaß zerstört unsere Lebensgrundlagen. Also wäre doch die Konsequenz, dass die Wachstumsabhängigkeit des Kapitalismus unsere Lebensgrundlagen letztlich vernichtet. Kannst du dich da prinzipiell einverstanden erklären?
Ja, da kann ich mich sehr einverstanden mit erklären. Das tue ich nicht gerne. Mir wäre es auch lieber, wenn wir eine Entkoppelung wirklich hinkriegen würden, wenn wir im Rahmen eines gebändigten Kapitalismus so ein à la soziale Marktwirtschaft da weiter laborieren könnten. Das wäre ja eigentlich am krisenunanfälligsten her. Aber ich glaube, dieses Wirtschaftssystem ist zwangsläufig auf Wachstum angelegt. Das ist völlig klar. Deswegen müssen wir überlegen, wie wir an grundlegenden Strukturen dieses Systems was verändern. Da müssen die Eigentumsformen verändert werden, dass also praktisch Unternehmen nicht kapitalmarktabhängig sind. Und wenn die Rendite nicht reinkommt, werden sie übernommen, zerschlagen, sonst was. Und deswegen wächst man halt. Man muss hier dazu kommen, zu völlig neuen Beteiligungsformen des Gemeinschaftseigentums. Die Menschen müssen im Prinzip ihre Lebensqualität ein bisschen anders definieren, nicht über materiellen Wohlstand, wie auch immer, sondern über Zeitwohlstand. Man muss sich freuen, wenn man in einen Kleinbus einsteigen kann, nicht selber im Stau steht und fahren muss. Ja? Also da müssen sich grundlegende Dinge ändern. Eine Zentralbankpolitik muss nicht mehr den Zins so setzen, dass die Unternehmen auch freundlich wachsen. Und der Staat darf nicht mehr abhängig sein von Steuereinnahmen, die letztlich durch Wachstum generiert werden. Insofern steht uns, um auf deine Grundaussage zurückzukommen, ein fundamentaler Systemwechsel steht uns im Grunde bevor, von dem keiner so genau weiß, wie das genau schnell vor sich gehen kann. Und vor allem bedürfte es ja einer super großen Koalition der Willigen und Vernünftigen. Mhm. Und die ist am Horizont nicht mal dort erkennbar.
Ja, teilweise schon. Aber ich möchte noch mal ganz kurz auf die Grundlagen eingehen, weil das ist ja vielleicht vielen nicht so bewusst, warum das so ist. Kannst du ganz kurz erklären in einfachen Worten, warum Wachstum und im Kapitalismus so unbedingt nötig ist, damit das System aufrechterhalten bleiben kann?
Naja, wir haben Shareholder Value, ja. Unternehmen sind wesentlich darauf angelegt, Gewinne zu erwirtschaften, sonst werden die Aktionäre bei Großunternehmen sauer. Das führt natürlich dazu, wenn ich jetzt Chipproduktion oder Autoproduktion oder was auch immer habe, die Kosten pro Stück sinken, je mehr ich produziere, je mehr Autos ich verkaufe, umso mehr Gewinne mache ich, umso mehr kann ich ausschütten, umso höher sind die Boni für die Manager und die Arbeitnehmer freuen sich auch, weil sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Wenn wir Produktivitätsfortschritte in der Wirtschaft haben, bedeutet das ja, dass im Folgejahr das gleiche Sozialprodukt mit weniger Leuten produziert werden könnte. Ja? Das heißt ja Produktivitätsfortschritt und dann hätten wir Arbeitslosigkeit. Davor haben die Lohnabhängigen Angst und natürlich auch die Politiker, die dann abgewählt werden. Mhm. Und insofern ist das eine klare Sache. Wenn Leute über Zinsen eine Investition finanzieren, dann müssen die Zinsen zurückzahlen. Und da müssen sie eben so viel verkaufen wie möglich, damit sie diese Schulden dann abtragen können. Also an allen Ecken und Kanten ist unser Wirtschaftssystem auf Wachstum angelegt. Nicht zuletzt durch Werbung. Ja, alle Leute glauben ja, es fahren nur noch E-Mobile durch die Gegend. Pro verkauftem Auto werden 2000 Euro oder mehr in die Werbung gesteckt. Der ÖPNV steckt nicht so viel Geld in die Werbung. Wir haben Influencer, die im Internet rumhopsen und die Jugend dazu verleiten sollen, möglichst viel Plunder zu kaufen. Und insofern ist dieses System außer der Klimarhetorik voll und ganz von Kopf bis Fuß auf Wachstum eingestellt. Das ist nun mal leider so.
Ja, jetzt gibt es ja da einige Zahlen, mit denen gerade Politiker gern um sich werfen, die das ja widerlegen, dass wir entweder Wachstum haben können oder Klimaschutz. Also wir haben ja seit 1990 das Bruttoinlandsprodukt quasi verdreifacht und im selben Zeitraum ist es gelungen, den Ausstoß der wichtigsten Treibhausgase um 40% bei Methan oder um 60% bei CO2 zu reduzieren. Ist das nicht der schlagende Beweis, dass man das Klima wirkungsvoll schützen und dennoch Wachstum generieren kann?
Ja, das ist ein gutes Argument. Das wird ja auch immer von der guten Frau Schulze, der Umweltministerin, vorgetragen und ist auch bei der EU-Rhetorik im Hintergrund. Wenn man sich die Kurve weltweit, und wir leben ja in einem Weltwirtschaftssystem, wenn man sich da die CO2-Entwicklung anschaut, dann kam es immer nur dann zu einem Rückgang des CO2, so ein ganz kleiner Knick nach unten, wenn das Bruttoinlandsprodukt weltweit gesunken ist. Das war zum Beispiel nach der Finanzkrise so. Auch in Deutschland übrigens gab es mal -5% und zack ging das CO2 runter und auch nach Covid. Und jetzt geht's wieder rauf und alle freuen sich, ja. Nächstes Jahr wieder sogar eine 5 vor dem Komma. Jubel, Jubel, ja. Und es ist ja auch kein Wunder, dass in Deutschland die CO2-Emissionen runtergehen, weil wenn die Batterien für die E-Mobile aus China kommen, dann regen wir uns über die chinesischen Kohlekraftwerke auf. Mit dieser Energie werden die Batterien aber hergestellt. Und Flachbildschirme aus Südkorea oder sonst wo, haargenau das Gleiche. Und bisher war es ja auch ein leichtes Spiel in Deutschland, weil ja mit ungefähr die Hälfte dieser Reduktion im Elektrizität, also bei der Elektrizitätsgewinnung anfiel. Also das heißt Windräder und so Solaranlagen, das ist ja alles schön und gut und treibt ja auch wieder die Wirtschaft, wenn auch etwas anders an. Mhm. Aber die Industrie zum Beispiel, aus guten Gründen, weil die ja diese Zertifikate geschenkt bekommen haben, bei der Industrie haben wir in den letzten 20 Jahren so gut überhaupt keine Reduktion. Die könnten zwar, haben aber noch nicht. Jetzt kommt ThyssenKrupp und sagt, Abschlussbemerkung dazu, ja, grüner Wasserstoff ist doch prima. Richtig, das nehme ich denen auch ab, dass sie das wollen. Aber die brauchen allein 700.000 Tonnen, braucht ThyssenKrupp bei der Herstellung, wenn sie das völlig CO2-neutral machen wollten. Und es fehlt an Schiffen, es fehlt an Pipelines, es fehlt an Speicherkapazitäten und. Alle reden davon, aber wir haben überhaupt nicht die Infrastruktur. Ja? Mhm. Insofern ist das Zukunftsmusik und so viel Zukunft haben wir überhaupt nicht mehr.
Der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf das E-Auto ist ja eines der Vorzeigeprojekte, die Union oder die FDP ja vor sich hertragen. Oder der Ausbau der Windkraft im bisherigen Maßstab sind also keine effektiven Lösungen.
Nein, vor allem, also das ist erstens mal ja eine Quantitätsfrage. Alleine ThyssenKrupp in Duisburg, Hamdienberg, wenn das voll umgestellt werden würde, dann würde das mehrere Terawatt in Anspruch nehmen. Das sind allein 3.500 bestfunktionierende Windkrafträder. Wo zum Henker sollen die hingestellt werden? Ja, das heißt, wir kommen hier in einen Verdrängungswettbewerb mit halbwegs intakter Landschaft, mit den Bedürfnissen der Bevölkerung, das sind nicht dauernd im Windschatten Geräusche hören, nicht Windschatten, sondern im Schatten der Rotorblätter, ja, klar, Entschuldigung, oder Wald wird abgeholzt oder. Und der großflächige Import, ja, welche Länder sollen das denn machen? Marokko ist bisher voll auf fossiler Grundlage. Das ist alles, das wären ja alles vernünftige Projekte, wenn man da vor 30 Jahren angefangen hätte. Mhm. Aber unser Restbudget ist fast aufgebraucht. Und jetzt kann man es nicht aus dem hohlen Hut zaubern in ein, zwei Jahren.
Du hast mal in einem Seminar oder Webinar, glaube ich, gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, dass der Ausbau, der Umstieg auf den Verbrennungsmotor, vom Verbrennungsmotor, Entschuldigung, auf das E-Auto, letztlich noch mehr fossile Energien bindet als bisher schon.
Ja, das habe ich in der Tat gesagt. Da haben mich auch einige dann schön kritisiert, ja. Und haben dem Handelsblatt vorgeworfen, wie können Sie denn solche verrückten Kommentare da präsentieren? Die Rechnung ist einfach. Wir haben eine bestimmte Leistung an Ökostrom in Deutschland. Wenn jetzt höherer Strombedarf dazukommt, wird der durch zugeschaltete Kohle- oder Gaskraftwerke geliefert. E-Mobile sind zusätzlicher Strombedarf, der also nicht durch diesen Basisökostrom abgedeckt werden kann. Insofern laufen alle E-Mobile, wenn man es genau rechnet, durch diesen Zusatzbedarf auf fossiler Grundlage. Jetzt kostet aber die Herstellung an CO2-Emissionen, ist also bei einem E-Mobil wegen der Batterie mit höheren Emissionen verbunden als ein Benziner. Das heißt, im Grunde laufen die auf fossiler Grundlage, benötigen bei der Herstellung mehr. Und dann kommt natürlich hinzu, wenn die Leute jetzt ihre Gebrauchtwagen, wenn die exportiert werden nach Bulgarien oder nach Nigeria, dann wird dort der Cut ausgebaut und dann laufen die Autos, die die Leute sonst hier mit Cut gefahren wären, da nochmal locker 100.000 Kilometer. Und so komme ich zu meiner realistischen Bilanz im Moment.
Das heißt also, selbst dass der Spritverbrauch bei uns massiv runtergeht, wird es trotzdem an anderer Stelle wieder reingepumpt in das System. Das heißt also, wir leeren das Ganze nur aus einer Tasche raus und stecken es in die andere rein.
Ja, ja, das ist natürlich eine völlig neue Bedeutungsdimension des Begriffs klimaneutral, ja? Weil es nämlich dem Klima nichts bringt. Ja? Insofern müsste man diesen Begriff mal mit einer neuen neu besetzt, nämlich in dem Sinne, man tut so, aber es ist klimaneutral bestenfalls, in dem Sinne, dass es dem Klima nicht hilft.
Ja, Helge, du hast dir einen Song gewünscht. Ich glaube, um das zu verdauen, legen wir den jetzt mal rein. Möchtest du ihn ansagen?
Ja, das ist We are the world, we are the people. Und das ist ja doch nach wie vor unsere große Hoffnung, dass mal eine ökologisch und soziale Weltgemeinschaft hier aufwacht und sich ein bisschen neu sortiert und zeigt, was in unserer menschlichen Zivilisation doch auch drinstecken könnte.
Wir haben heute noch nicht den Zustand erreicht, dass die Menschen, die zum Teil weniger Leistungen bekommen, den Eindruck haben, dass sie wirklich eine zusätzliche Chance erhalten haben. Angela Merkel.
Lora München 92.4
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4 im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Liebe Helge, das Problem ist ja ein globales und kann eigentlich auch nur in globaler Zusammenarbeit gelöst werden. Da würdest du ja sicher zustimmen, oder?
Ja, ja, logisch. Ich meine, CO2 kennt keine Grenzen in jeder Hinsicht und Methan ein bisschen mehr, aber stimmt, ja klar.
Aber wo könnte dann nationale Politik deiner Ansicht nach ansetzen, um eine internationale Wende, die dem Wort auch gerecht wird, also die effektiv dann auch einen Einfluss hat, einzuleiten? Wie könnte es gehen?
Tja, das ist natürlich schwierig. Und der Vorwurf lautet ja, wir klimapolitisieren uns hier an den Abgrund. Gell? Und die anderen sagen ja, okay, dann übernehmen wir die Produktion und hauen die Sachen raus. Und die Leute werden es dann kaufen. Und im eigenen Land sind die Leute dann arbeitslos. Das ist ja so ein bisschen der Vorwurf und auch ein objektives Problem, was ja auch die EU hat. Ja, was kann man national machen? Ich würde sagen, zunächst einmal konsequent sein. Das heißt, man müsste sagen, passt mal auf, wir sind hier ein Leuchtturmland. Wir zeigen euch, es geht auch anders und man muss nicht unglücklich sein. Und das würde eben bedeuten, dass wir hier wirklich zum Beispiel den Verkehr reduzieren. Das würde bedeuten, dass deutsche Automobilfirmen, in deren Vorständen ja immerhin auch Inländer sitzen, nicht nur Kataris und auch die Gewerkschaften, um die auch mal zu erwähnen, dass man sagt, wir versuchen vollkommen wegzukommen vom Privat-Pkw. Wir stellen keine SUVs mehr her. Wir exportieren die nicht in die Welt. Ja? Wenn man sich anschaut, wie viele Millionen Pkw und Vans und so weiter deutsche Automobilkonzerne in die Welt exportieren, das ist von den potenziellen CO2-Emissionen her, kommt das ja der Gesamtemissionsleistung, um es mal so zu nennen, Deutschlands pro Jahr gleich. Ja? Mhm. Das heißt, wir müssten unsere Exporte vollkommen verändern. Ein weiteres ist, bestimmte Dinge, Lieferkettengesetz als Stichwort, dürften eben nicht mehr importiert werden. Mhm. Es gibt ungefähr 3 oder 4 Länder, die das ganze Plastik in die Ozeane gehen lassen. Man müsste sagen, passt mal auf, Freunde, ihr kriegt jetzt so und so viel Millionen von uns in die Hand gedrückt, damit ihr das endlich mal hinkriegt, dass das nicht an, das sind ja nur 7 oder 8 Stellen, wo das da reinfließt, ja? Oder von mir so ein paar mehr, aber so viele sind es ja nicht. Wenn ihr da nicht jetzt Auffangvorrichtungen einrichtet, dann importieren wir von euch nichts mehr. Fertig aus. Dann geht es natürlich los mit der WTO. Ja? Mhm. Dann wird gesagt, okay, das ist nicht WTO-kompatibel. Aber da muss man halt mal gucken. Und dann kommt ja jetzt, wird diese alte Idee wieder ausgegraben mit dieser Klimagruppe. Man müsste mit 2, 3 großen Staaten eben eine bestimmte CO2 und insgesamt Klimapolitik vereinbaren. China, USA, ja, ob das geht, keine Ahnung. Die Referenzgröße müsste eben erstmal die EU sein. Und da ist Deutschland ja nicht gerade hervorgetreten mit besonderen Klimaambitionen, wenn ich da an unsere Autoklimakanzlerin denke, die da interveniert hat. Und was der Herr Scheuer da präsentiert in dem entsprechenden Ministerrat, ist ja auch ein Thema für sich. Und von der Frau Klöckner ganz zu schweigen, weil im Inland werden ja immer schöne Reden gehalten. Und in der EU, wenn die Türen sich schließen und die da was beschließen, dann tritt die Bundesrepublik oft als Bremse auf. Also da gibt es schon eine Menge zu tun.
Ja, da kommt ja immer gerne das Totschlagargument, ja, wenn es wir nicht machen, dann macht es jemand anderer. Aber ich sage da immer, naja, also mit dem Argument kannst du letztendlich auch Drogen auf dem Schulhof verkaufen, ohne schlechtes
Gewissen. Ja, richtig. Gewissen. Oder Kinderarbeit zum Beispiel. Wenn man sagt, irgendwo in Indien werden die Teppiche von Kindern da geknüpft oder früher die Fußbälle oder so, da hat man ja auch nicht gesagt, ja, okay, dann können wir halt nichts machen. Ja. Mhm.
Aber jetzt letztlich dein erster Satz, diese Leuchtturmfunktion hat natürlich auch unter anderem ein bisschen ein Geschmäckle, wenn man es nicht vorsichtig formuliert, weil wir hatten einmal den Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Also das soll es ja eher gerade nicht sein, so wie ich dich kenne, sondern du möchtest quasi wohl eher die Erfolge zeigen. Ah, seht mal her, es geht auch anders. Wir haben das und jenes erreicht. Könnt ihr eigentlich auch schaffen. Also so eher, nehme ich an.
Ja, ja, natürlich. Ich meine, das Problem ist, dass ja ein Großteil der Bevölkerung da nicht mitzieht. Wir haben es ja in den Wahlen gesehen, ja. Mhm. Und selbst die Leute im Ahrtal behaupten ja, gibt es ja so eine Sendung drüber, wirklich interessant, die behaupten, ja, mit dem Klimawandel hat das ja nichts zu tun, ja. Mhm. Also das ist schon, da zeigt sich schon die geistige, mentale Resistenz vieler Leute, die Fakten eben anzuerkennen. Mhm. Das ist ein Problem. Ich meine, eine zentrale Rolle, meiner Meinung nach, müsste eben auch so eine Zentralbank haben, weil wir hatten ja drüber gesprochen, Kapitalismus, Wachstum, alles schwierig. Und eine wesentliche Rolle müsste hier eben auch eine Zentralbank spielen, die schlicht und einfach Geld auf den Tisch legt, um einen ökosozialen dritten öffentlichen Arbeitssektor zu schaffen, um die Leute, die dann in der Automobil-, Stahl-, sonst wo Industrie arbeitslos würden, um die aufzufangen. Und ich könnte mir vorstellen, vielen Leuten ist das gar nicht unangenehm. Denn wenn man sich anschaut, nach der Finanzkrise hatten ja auch viele Leute im Bankensektor, also viele Beschäftigte dort, keine Lust, den Leuten da weiter irgendwelche faulen Produkte, die sie über den Tisch ziehen, anzubieten. Und so dürfte das doch auch vielen gehen, die in der Automobilindustrie tätig sind. Und wenn sie einen vernünftigen Lohn kriegen und eine vernünftige Arbeit, ja, wieso soll das denn dann nicht gehen? Das ist natürlich dann, am deutschen Wesen kann die Welt nicht genesen, selbst wenn man es gut meinen würde. Ja. Weil wir dazu viel zu klein sind. Also man müsste das, wenn schon, versuchen, auf europäischer Ebene durchzuziehen. Und wenn einige, zum Beispiel osteuropäische Länder, keine Lust haben, da mitzumachen, dann müsste man eben von mir aus eine Öko-Kern-EU herauslösen und die würden vorangehen. Mhm. Ja, fertig.
Aber da haben wir, so ganz klein sind wir ja nicht, wenn man sich gerade speziell die Automobilindustrie ansieht, die hat ja durchaus weltweit ziemlich markante Zahlen. Was würdest du denn der Automobilindustrie empfehlen? Was sollen die denn machen, wenn quasi das Auto tot ist, also an Alternativprojekten?
Na, ich finde ja Kleinbusse toll. Es gibt ja in vielen Ländern so Sammeltaxisysteme, nicht nur in der Türkei, wo ich das selber kennengelernt habe. Und die sollten sich darauf spezialisieren und sollten sagen, wir sind wirklich Klimavorreiter. Ja, wir drehen den Leuten nicht über 2 Tonnen schwere E-Mobile an, ja, die ja weltweit gesehen bei über 1 Milliarde Automobilen, stellen wir uns vor, von heute auf morgen könnte man die ersetzen, wäre es trotzdem zu viel Emissionen, ja. Mhm. Und die müssen sich darauf spezialisieren und sagen, wir machen nur das und wir versuchen das jetzt sozusagen in den Weltmarkt zu drücken. Von mir aus mit Subventionen, ganz egal. Ja.
Also der Markt richtet es also nicht mehr dieses Mal.
Naja, der Markt kann viel erreichen. Vor 30 Jahren, wenn man da nicht die Emissionszertifikate für CO2-Verschmutzung, ja, also Unternehmen der Industrie und der Energiesektor mussten da ja für jede Tonne ein Zertifikat haben, was die EU ausgegeben hat. Wenn man damals nicht zu viel Zertifikate ausgegeben hätte und das noch an die Unternehmen verschenkt hätte, die, wie man gestern einem interessanten Bericht eines Nachrichtenmagazins entnehmen konnte, zu hunderten Millionen Gewinnen bei einigen Unternehmen, Heidelberg Zement und anderen, geführt hat. Wenn man das konsequent eingeführt hätte, dann hätte man mehrere Jahre für Innovationen hätte man da nehmen können. Ja? Zum Beispiel bei der Zementherstellung gibt es Unternehmen, die also Altgebäude so zerlegen, dass man gar nicht neuen Zement herstellen muss. Das führt zu einer 60-prozentigen CO2-Einsparung bei Neubauten. Mhm. Das ist doch toll. Aber da haben die Unternehmen kein Motiv zu, weil dann der Zement teurer würde. Und dann kommt wieder dieses blöde Wettbewerbsargument. Mhm. Das heißt also, die Märkte hätten vieles richten können. Aber jetzt ist kurz nach Ultimo sozusagen und da muss man mit, ich wage es kaum zu sagen, mit fast planwirtschaftlichen Elementen auftauchen und muss sagen, da ist ein Verbot, das geht, das wird vorgeschrieben. Ja?
Andere Leute würden jetzt sagen, da wäre vielleicht noch mehr Marktwirtschaft das Bessere, also wie zum Beispiel die Perfektion der Märkte, gibt ja viele Probleme. Beispielsweise, dass bestimmte Standards bei uns in der Herstellung nötig sind, die aber im Ausland nicht nötig sind, die aber trotzdem wegen der EU-Handelsregelungen oder der WHO in Deutschland verkauft werden, was also wieder zu Wettbewerbsverzerrungen führte. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansichten.
Ja, dieses Wettbewerbsverzerrungsargument ist im Prinzip ja völlig richtig. Und das wird ja auch eins der Hauptprobleme der EU jetzt werden, weil wenn die jetzt wirklich den CO2-Preis mal ein bisschen anziehen, so ist es ja angedacht, indem also von den jährlich zur Verfügung gestellten Zertifikaten, also Verschmutzungsrechten, kann man ja sagen, klingt komisch, ist es ja aber, dass die jedes Jahr um so und so viel Prozent reduziert werden und, ja. Und jetzt haben wir ja schon einen Preis von über 50 Euro. Und wenn das jetzt mal, und das wäre angemessen, über 100 gegen 200 Euro geht, dann haben wir hier natürlich ein Wettbewerbsverzerrungsproblem. Und deswegen denkt man ja jetzt, wenn auch moderat und mit ewig langen Übergangsfristen in der EU darüber nach, dass man hier so eine Art Grenzausgleichsbesteuerung, also einen Zoll, einen Umweltzoll praktisch, einen Ökozoll einführen will, das müsste nur viel schneller und auf viel mehr Produkte passieren. Und wenn dann gesagt wird, das ist das Ende der Globalisierung, wie wir sie kennen, dann kann ich nur sagen, ja, tut mir schrecklich leid, geht halt nicht anders.
Ja, es wäre auch gar nicht so schlecht. Ich meine, wenn man sich anschaut, für wie viel Schiffsverkehr, wie der Schiffsverkehr für die CO2-Emissionen letztlich, und die fahren ja alle mit Schweröl, die Dinger, verantwortlich ist, ja, dann wäre das Ende der Globalisierung ja fürs Klima ja eher ein Segen als umgekehrt.
Natürlich. Wenn wir auf die Märkte zurückkommen, wenn man sagen würde, die vermutete Umweltbelastung durch die Emissionen bei diesen Containerschiffen, ja, dann würde garantiert der Import chinesischer Waren oder so, der würde klar teurer. Mhm. Ob der so viel teurer würde, dass man dann diesen Handel einstellen würde, zum großen Teil glaube ich nicht. Aber das würde sehr, sehr viel teurer. Das Problem ist ja, im Moment hat man gar nicht so tolle Ersatzstoffe, weil man halt jahrzehntelang nicht geforscht hat und das durchgesetzt hat. Hätte man ja mal ankurbeln können. Mhm. Und die EU-Kommission sagt jetzt, ja, in 5 Jahren ungefähr muss 2% Beimischung dabei sein und. Aber das ist natürlich herzlich wenig. Und dann reden sich alle raus, so wie die Luftfahrt, internationale Luftfahrtbranche, ja, 2050 wollen wir klimaneutral sein. Das ist aber Wohlfall. Das heißt ja, aber auch nicht früher. Und ich kann hier locker versprechen, dass ich 2050 garantiert klimaneutral bin, mich nämlich schon längst gestorben. Und viele derer, die das jetzt sagen, garantiert auch. Also das heißt, so Langfristziele, die bringen überhaupt nichts. Wir müssen jetzt und heute und in den nächsten 2-3 Jahren was machen. Und wenn das in einer Einschränkung dieses internationalen Containerschiffverkehrs, wenn das damit einhergeht, ja, dann muss das so sein. Punkt aus.
Anderes Langfristprojekt, das gerade die Union ja im Wahlkampf sehr vor sich hergetragen hat, ist ja der Wald, der es richten soll. Die Aufforstung, die massive. Was hältst du von der Idee?
Ja, ist an sich eine prima Idee. Blöderweise hält der Wald sich zurzeit nicht dran. Und die weder der Wald noch die das Holz schlägern da, ja. Es ist so, dass sich langsam die Frage stellt, wie lange der deutsche Wald überhaupt noch eine CO2-Senke ist. Und nicht eine Quelle. In vielen anderen Ländern ist das bereits der Fall. Wenn ich hier in den Wald gehe, wo ich wohne und mir das anschaue, da werden kleine Bäumchen gepflanzt und die großen, die seit 100 Jahren da stehen, werden geschlagen. Bis diese kleinen Pflänzchen das egalisieren, da vergehen 50 Jahre, also so nach 2050. Mhm. Und man kann jetzt aufforsten, wie man Lust hat. Das dauert eine Ewigkeit, bis das relevant sich niederschlägt. Und es kommt ja auch hinzu, dass in vielen Ländern also die Bäume gefällt werden, wie noch was, völlig illegal, im gigantischen Maßstab, in Rumänien beispielsweise.
Oder in Russland, in Sibirien.
Ja, ganz genau. Also das ist ja unglaublich. Und Brasilien brauchen wir gar nicht erwähnen. Ja. Und dann ist ja auch so, man sagt, ja, wir wollen weg von Stahl und so weiter, nehmen wir doch mehr Holz. Das heißt, selbst eine ökologische Richtung sorgt dafür, dass man dann mit gutem Gewissen also die Bäume fällt, um dann Holzprodukte draus zu machen.
Ja, das ist ja noch weit schlimmer. Also selbst wenn es gelingen würde und wenn man dann den Wald hätte, und der hätte dann dieses ganze CO2 aufgenommen, dann ist es ja eine einmalige Maßnahme, die man nicht wiederholen kann. Aber unser ganzer Konsum ist ja eine ständig repetitierende und weiter sich ausweitende Geschichte, so wie es im Moment läuft. Das heißt, man würde das Problem ja damit nur in die Zukunft verschieben.
In gewissem Sinne stimmt das, weil irgendwann werden diese Bäume ja auch gefällt und das CO2, was sie gespeichert haben, ist jetzt nicht 1:1, aber das wird dann ja wieder frei. Ja? Das ist ja so. Und wir haben zum Beispiel in Südeuropa und bei uns wird das auch häufiger kommen, wir haben überall immense Waldbrände, ja, und wenn wir es international sehen, das ist ja unglaublich, die Bilanz, wenn man das mal für ein Jahr hochrechnet und nächstes Jahr wird es ja wahrscheinlich nicht besser werden. Und der Borkenkäfer tut auch sein Bestes angesichts der milden Winter, ja. Also es müssten Milliarden Bäume sein. Der jetzige Bestand dürfte nicht drastisch reduziert werden, aber weder noch. So sieht es aus.
Ja, also du hast ja vorhin gesagt, oder jedenfalls sinngemäß, entweder wir schaffen den Kapitalismus ab oder der Kapitalismus schafft die Zivilisation, wie wir sie kennen, ab. Andererseits, Planwirtschaft hat sich bisher auch nicht gerade als ein Erfolgsmodell bewährt. Da gehen uns jetzt irgendwie so richtig die Alternativen aus, oder?
Naja, klar, das ist ein Riesenproblem. Also es müsste ein gigantisches Wagnis sein, wenn man hier an wesentlichen Stellschrauben unseres Systems und alle irgendwo gleichzeitig schrauben würde. Eine andere Steuergesetzgebung, dass der Faktor Arbeit entlastet wird und praktisch die Ressourcen deutlich höher besteuert werden, dass wir nicht 10.000 Klumpatsch-Artikel zu Hause rumliegen haben oder ein paar weniger, sondern sagen wir mal nur 200, ja? Dass man maschinenintensive Produktion, dass da mehr Arbeit drin wäre, natürlich nicht monotone, anstrengende Sachen. Ja? Wir bräuchten eine andere Zentralbankpolitik, wir müssten neue Eigentumsformen haben, dass die Leute am Arbeitsplatz ein bisschen mehr vielleicht zu sagen hätten und das dann nicht, weil sie da frustriert sind in Hierarchien, dass sie das dann so Konsumkompensationen betreiben und. Aber wir sind kurz vor der Klippe und entweder wir ändern das oder wir stürzen mal ab und bin mal gespannt, wo wir dann ankommen. So einfach ist das Problem, das Komplizierte, ja?
Ja, also so spannend die Sache ist, die Zeit verrennt wie blöd und wir sind schon fast wieder am Ende der Sendung. Zum Abschluss, was wäre denn deine persönliche Einschätzung, welche reellen Optionen wir noch haben, um das Schicksal der Menschheit, das der Club of Rome ja schon Anfang der 70er Jahre aus einer Studie des MIT abgeleitet hat, doch noch abzuwenden und nachfolgenden Generationen einen lebenswerten Planeten zu hinterlassen?
Naja, ich glaube, dass so lokale und regionale und sich dann auch weiter ausbreitende Klimakatastrophen in Nutsche, dass die zunehmen werden. Und der Mensch ist ja nicht ganz dumm und vielleicht wird irgendwann dann mal ein ökoethischer Quantensprung in unseren Birnen erfolgen. Das ist eine Hoffnung, die dürfen wir nicht aufgeben. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Es gibt da auch große Überraschungen. Und wenn man sich anschaut, wie die DDR beim letzten Parteitag, als der Gorbatschow da war, das sind stramm und stracks die Panzer an der Haupttribüne vorbeigefahren, ja, und die Leute haben gegrüßt und sind im Stechschritt da vorbeimarschiert. Und kurze Zeit später ist der ganze Laden in sich zusammengebrochen. Der Schönheitsfehler ist natürlich nur, dass wir dieses Mal keine BRD haben, in der das aufgehen kann. Also das müssen wir alle als stramm Marschierende im Kapitalismus im Moment dann selber hinbekommen. Aber der Mensch wächst vielleicht auch mit seinen Aufgaben. Die Hoffnung stirbt zuletzt, weil es bleibt uns nichts anderes übrig.
Ja, also wir befinden uns am Beginn der potenziell schlimmsten Krise, mit der sich die Menschheit je konfrontiert gesehen hat. Und mir bleibt jetzt erstmal nichts anderes, als dir für deine Beteiligung an den letzten 4 Sendungen ganz herzlich zu danken. Und mich für heute von Ihnen, liebe Hörer, zu verabschieden. Und das machen wir am besten so, wie die Menschheit es immer macht, wenn sie mit existenziellen Problemen konfrontiert wird. Bobby McFerrin, don't worry, be happy.